Die Hälfte unserer Chefredakteure sind Frauen, die Hälfte unserer Führungskräfte sind Frauen und diese guten Frauen ziehen eben auch gute Männer an. Aber das ist meine Aufgabe, sich darum zu kümmern und da kann ich mir keinen schlanken Fuß machen. Und da spüre ich wirklich auch eine, ach Last ist zu viel, aber eine Verantwortung.
Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast, dem Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Ich bin David und gemeinsam mit meiner Mitgründerin Isa haben wir Role Models gegründet, die Event- und Podcast-Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können. Diese Intro erstmal nur mit meiner Stimme dafür, aber im Interview hört ihr Isa. Sie ist gerade im Urlaub, macht eine wohlverdiente Pause. Dafür übernehme ich das Einsprechen dieser Intro. Liebe Grüße, Isa. Unser heutiger Gast ist Julia Jäkel. Sie ist eine der erfolgreichsten Medienmanagerinnen in Deutschland. Sie ist Chief Executive Officer bei dem Verlag Gruner und Jahr. Das macht sie seit 2013. Und zusammen mit ihrem Team hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Gruner und Jahr zu einem der modernsten und kreativsten Verlage in einer sich stets verändernden Medienlandschaft zu formen. Das kurze, aber sehr beeindruckende Gespräch mit Julia hat Isa vor Live-Publikum im Rahmen der Jahreskonferenz von Initiative Chefsache geführt. Die Chefsache-Konferenz findet einmal im Jahr statt, initiiert von vielen großen deutschen Unternehmen wie zum Beispiel die Zeit, Siemens, Deutsche Telekom, McKinsey oder Google. Initiative Chefsache oder wie Isa es gesagt hat, Chefinnensache, hat sich zu einem Ziel gesetzt, über die Zukunft der Arbeitswelt zu diskutieren und sich gemeinsam für die Chancengerechtigkeit von Frauen und Männern einzusetzen. Julia Jäkel hat eine wirklich beeindruckende Vita und schon zahlreiche Auszeichnungen erhalten, unter anderem ist sie Medienmanagerin des Jahres. Isa hat mit ihr über Schlüsselmomente auf ihrem Karriereweg gesprochen, welches Element sich durch ihren Werdegang gezogen hat, warum Julia ein Ratsucher ist und bessere Entscheidungen trifft, wenn sie in Interaktion mit anderen Menschen ist. Julia trägt als Führungskraft sehr viel Verantwortung. Wir erfahren von ihr, wie sie den Begriff Chefin definiert und warum sie die grundlegende Hierarchie in Unternehmen für total überholt hält. Bei Gruner und Jahr sind die Hälfte der Führungskräfte und der Chefredakteurinnen Frauen. Und Julia Jäkel sieht es als eins ihrer Ziele, die Frauen und Männer im Verlag miteinander in Schwingung zu bringen. Isa hat auch mit Julia über die Chancen und Herausforderungen gesprochen, wie man ein Unternehmen wie Gruner und Jahr für die Digitalisierung umbaut und warum es wichtig ist, mutig zu sein und schnell auf die Dinge und Veränderungen reagieren zu können. Zudem legt Julia in ihrem Verlag sehr viel Wert darauf, dass junge Leute gefördert werden und dass auch bereits junge Leute Leader werden können und das auch schon sehr früh erkannt und auch gefördert wird. Unser Partner für diese Episode ist wieder Schieß Mercedes. Ihr kennt Schieß Mercedes hoffentlich mittlerweile. Schieß Mercedes schickt ihr einmal im Monat einen tollen Newsletter, bei dem starke Frauen über ihr Leben sprechen und über die Themen, die sie bewegen. Steffi Luxert, die kennt ihr aus unserem Podcast, die war auch mal Gast bei uns, ist übrigens eine der Autorinnen dieses Newsletters. Und in einer Ausgabe teilt sie ein sehr rührendes Interview mit der Olympiasiegerin im Bad-Radsport Christina Vogel, die 2018 einen schweren Unfall hatte und seitdem querschnittsgelähmt ist. Es ist wirklich ein sehr inspirierendes Interview, aus dem man sehr, sehr viel ziehen kann. Anmelden könnt ihr euch unter newsletter.schießmercedes.de und wie immer an dieser Stelle von uns beiden einen großen Dank an Schieß Mercedes für die Unterstützung dieses Podcasts. Das ist erstmal die letzte Folge vor unserer Sommerpause. Wir nehmen uns im Juli eine kleine Auszeit vom Podcast, damit wir die zweite Jahreshälfte 2019 planen können, um dann auch wieder Mitte August für euch da zu sein mit neuen Gesprächen mit inspirierenden Frauen. Jetzt geht's los mit dem Role Models Podcast. Hier ist Episode Nummer 29 und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der verantwortungsbewussten und sehr sympathischen Julia Jäkel.
Live aus Berlin von der Jahreskonferenz Initiative Chefsache. Der Role Models Podcast mit Julia Jäkel. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen und dass wir dieses Gespräch führen können, denn ihr Name stand seit Beginn, seitdem wir den Podcast gestartet haben, ganz oben auf der Liste. Und jetzt schaffen wir es und ich finde es ganz super.
Also, habt ihr mich gefragt?
Nee, wir haben uns nicht getraut.
Super, dann.
Wir haben uns nicht getraut.
So wird es auch nichts.
Ja, das stimmt. Aber jetzt klappt es. Und ich würde gerne mit der Frage starten. Wir sind auf der Konferenzinitiative Chefsache. Wie würden Sie sich als Chefin beschreiben?
Oh, war ja. Also, eigentlich ist es schon ganz nett, dass Sie jetzt den Begriff Chefin benutzen. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, den Begriff durchaus entspannt zu verwenden eigentlich, aber dann gerne mit SCH und 3F sozusagen, also irgendwie eine gewisse Legerheit dabei. Ich versuche, die Menschen halbwegs inspiriert irgendwie zu lenken. Also ich glaube, meine Hauptaufgabe ist eigentlich, tolle Leute, Frauen und Männer, an die richtigen Stellen in unserem Verlag zu bringen und dass die quasi miteinander in Schwingung kommen. Weil ich glaube, das ist das A und O. Und wenn ich das halbwegs gut mache, dann bin ich ganz gut unterwegs. Aber jetzt nochmal zu dem Begriff Chefin. Einerseits, finde ich, braucht man als Frau gerade eine gewisse Legerheit im Begriff damit und eine Unverkrampftheit im Umgang mit diesem Begriff. Und gleichzeitig ist natürlich diese grundlegende Hierarchie, die dahinter steht, auch irgendwie total vorbei. Also wirklich total. Und da geht es ja nicht darum, jemandem zu sagen, was er zu tun hat, sondern ein gutes Umfeld zu bieten, wo Leute sich, wie man so schön sagt, entfalten können.
Was sind so Ihre Tricks, die richtigen Personen in die richtigen Positionen zu bringen? Also was sind so die Mechanismen, die irgendwie bei Gruner und Jahr funktionieren?
Ich glaube, das Wichtigste als Führungskraft ist, glaube ich, ein Gefühl zu haben und was zu spüren. Also zu spüren, was ein Mensch kann, was er vielleicht nicht kann, auf was er Lust hat. Also ja, ein Sensorium zu haben. Und das ist wirklich entscheidend, wenn ich genauer drüber nachdenke. Und da haben wir zum Glück auch jetzt abseits von mir, bei uns im Haus, wirklich viele, viele tolle Frauen und Männer, die das auch haben und die dann andere Menschen an die Hand nehmen können und mit denen zusammen durchaus auch schwierige Momente führen können. Und aber immer mit einem guten Geist und mit einem Nach-Vorne-Geist. Und das ist, glaube ich, wirklich wichtig.
Und wenn man jetzt mal, wir gehen nicht die ganze beeindruckende Vita durch, aber wenn wir mal an einige Schlüsselmomente in Ihrer, auf Ihrem Karriereweg schauen, was waren da die Momente, bei denen Sie gemerkt haben, ich werde gerade unterstützt oder ich werde gerade gefördert? Und haben Sie das sozusagen jetzt mitgenommen, auch in einzelne Entscheidungen, die bei Ihnen liegen?
Ja, also ich glaube, ein Element, was sich durch meinen Werdegang durchzog, war eigentlich, dass Menschen mir was zugetraut haben und sich irgendwann und gedacht haben, ach, ist egal, ob die jetzt nur jung ist oder nicht, aber wir geben der eine Chance. Und das hat mich natürlich geprägt. Ich bin häufiger in Aufgaben geplumpst, die einfach eigentlich auf dem Papier wahrscheinlich recht groß waren, vielleicht sogar auch zu groß für mich waren, aber da waren Menschen um mich rum, und das waren damals eigentlich überwiegend oder ausschließlich, muss ich sagen, Männer, die gesagt haben, ach komm, lass die mal machen und wenn es schief geht, lösen wir das irgendwie anders. Und dieses Vertrauen hat mich natürlich gestärkt und ich versuche dieses Vertrauen auch in unserem Haus irgendwie spürbar zu machen. Und wenn wir uns jetzt so die letzten Jahre in unserem Verlag Gruner und Jahr angucken, haben wir eigentlich an ganz vielen Stellen Leute aus der zweiten, dritten, vierten Ebene, auch junge Leute ganz viel hochkommen lassen, wo wir gemerkt haben, die haben echt was auf dem Kasten und die sind einfach gute Leader und nehmen Leute an die Hand. Und das hat ja nichts mit Alter zu tun. Und damit haben wir wirklich gute Erfahrungen gemacht und ich halte das für essentiell. Und das hat was auch mit meinem kleinen Leben zu tun.
Gibt es dafür spezielle Programme bei Gruner und Jahr, diese Personen zu fördern?
Klar, wir haben natürlich, wir sind ein großes Haus, ein großer Verlag und Teil wiederum auch einer großen Organisation Bertelsmann. Wir haben wirklich tolle Ausbildungsprogramme bei uns selbst, bei Gruner und Jahr. Wir haben eine Bertelsmann University, wo wir regelmäßig in Harvard sind und so weiter. Also wir haben vielfältige Möglichkeiten, den Leuten Handwerk an die Seite zu geben. Das hat schon ganz schön was mit Handwerk zu tun, dass man mal reflektiert, wie man führt, wie man kommuniziert. Aber trotzdem am Ende, neben dem Handwerklichen, ist wirklich das Atmosphärische, das Lesen eines Charakters, einer Persönlichkeit und der Raum geben, glaube ich, echt wichtiger. Oder mindestens genauso wichtig, will ich mal so sagen.
Das scheint ja nicht, bis jetzt zumindest nicht in allen oder vielen Unternehmen so die Denke zu sein, Raum zu lassen für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, empathisch vielleicht auch bestimmte Themen anzugehen. Wenn jetzt Sie einen Tipp geben könnten an Unternehmen, die sich genau mit dieser, oder Leader, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen, wie können wir eigentlich Talente fördern? Was ist so dieser eine Tipp, den Sie vielleicht auch entwickelt haben über die Jahre, der Ihnen vielleicht gar nicht so bewusst war vorher?
Es ist schwer, das auf ein Ding runterzutrimmen. Aber grundsätzlich Vertrauen in andere zu haben, ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil Sie mich ja gerade fragen, was sind unsere Programme? Wenn ich genauer darüber nachdenke, das schönste Programm hatten wir eigentlich gerade in den letzten Monaten. Das ist nämlich das, was wir Kollegencampus nennen, wo Kollegen anderen Kollegen Dinge beibringen. Also wo selbst unser COO, was ich echt super fand, der hat ein kleines 3-Stunden-Programm zum Thema, wie verhandle ich richtig, Angebot. Dachte, Mensch, Olli, bei dir möchte ich auch nochmal in die Lehre gehen. Oder Kollegen, die erklären, wie geht das mit Podcasts? Oder wie geht Buchhaltung eigentlich? Wenn ich ein digitales Startup habe, ist es irgendwie ganz hilfreich, dass mir mal einer erklärt, wie das ganze Elend funktioniert. Und wir haben eben gelernt, dass da so viel Potenzial und Lust in dem Unternehmen ist, auf das man sich verlassen kann. Und das gilt auch für ganz grundsätzliche Dinge des kulturellen Wandels. Da sind so viele Leute mit guten Ideen, die eine Führungskräftetagung ganz anders machen, als wir es vor Jahren gemacht haben. Zum Beispiel, wir gehen heute, vor 2 Jahren waren wir in der Schule, sind in eine Schule, in eine Aula gegangen, weil wir einfach weg wollten aus diesem Frontalunterricht, das einen irgendwie am Ende des Tages dann ermüdet. Und das macht ganz viel mit einem Haus, das macht was mit Leuten, das macht was mit einer Atmosphäre und am Ende mit einer Kultur. Und am Ende, das Ganze machen wir ja nur deshalb, weil wir erfolgreich sein wollen. Das ist ja nicht irgendwie Selbstzweck, weil das jetzt gerade schick ist, sondern wir wollen einfach Dinge besser machen.
Und wenn man das von außen betrachtet, hat man das Gefühl, dass gerade so diese Frage nach, wie transformiert man oder wie baut man ein Unternehmen wie Gruner und Jahr und dann natürlich mit Bertelsmann im Hintergrund, wie baut man das um für die digitale Zukunft? Sehen Sie das als Herausforderung oder als Möglichkeit, echt einen Unterschied zu machen?
Ich glaube, es ist beides. Es ist für uns eine Riesenchance, das ist es. Und gleichzeitig ist es natürlich, brauchen wir auch nicht um heißen Brei reden, es ist auch eine Herausforderung und sind ja auch viele Dinge Misslungen, die wir angepackt haben. Ich habe mich gerade kürzlich nochmal mit der Befrage beschäftigt. Was haben wir in den letzten 5 Jahren, wie war eigentlich unser Weg? Auch nochmal wirklich ganz rational drauf geguckt. Was war gut, was ist anders gewesen, als wir uns vorgenommen haben? Und am Ende sind ganz viele Dinge echt total anders gekommen, als wir es uns eigentlich gedacht haben.
Wie geht man dann mit solchen Misserfolgen oder Dingen um, die nicht so gut gelaufen sind?
Ich glaube, erstmal sie nicht unter den Teppich kehren, sondern sie auch, also zumindest unternehmensöffentlich zu machen und wirklich daraus was zu lernen. Und dann aber auch nicht ewig dran zu hängen, sondern zu sagen, okay, das war Mist, das beerdigen wir jetzt auf in was Neues. Und an anderen Stellen sind uns Dinge gelungen, mit denen wir nie gerechnet haben. Wir haben gerade mit einem Kollegen darüber gesprochen, eine Company, die heißt Applike, das ist wahrscheinlich eines der erfolgreichsten digitalen Startups, in unserem Haus selbst gegründet, an der Schanze, inzwischen hoch erfolgreich im Umsatz und Ergebnis, 80% des Umsatzes inzwischen außerhalb Deutschlands, überwiegend in den USA. Und in Wahrheit haben wir natürlich damit nie gerechnet. Aber da schnell sein zu können, auf eine Idee reagieren zu können, zu sagen, okay, den Jungs vertrauen wir, lass die machen. Das haben wir, glaube ich, gelernt. Und das ist aber auch was du ein bisschen trainieren musst, finde ich. Eine Art von Muskel, wo man sich selbst Mut macht und auch Mut macht, die Dinge dann irgendwie sein zu lassen. Denn das ist ja ziemlich doof, Dinge sein zu lassen.
Und also, wie trainiert man diesen Muskel bei Personen im Unternehmen, die sich sehr dagegen sträuben, mutig zu sein und Dinge auszuprobieren?
Also erstmal, glaube ich, muss man viel erklären. Wenn ich so auch nochmal zurückgucke, die letzten Jahre bei uns, ich glaube, essentiell ist auch Dinge erläutern. Warum machen wir was? Unser Geschäft, hat sich in den letzten Jahren ja total entwickelt. Wir sind viel komplexer geworden, viel vielfältiger geworden. Wir haben früher einfach Zeitschriften gemacht. Heute machen wir digitale Vermarktungsgeschäfte. Wir bauen schöner Wohnmöbel. Wir machen riesige Events, wo die Leute viel Geld dafür bezahlen, dort irgendwie schlauer zu werden und so weiter. Und es wird alles, es greift alles ineinander. Und da brauchst du einfach Leute, die mit dieser Form von Komplexität auch umgehen können.
Aber fördert man noch
so, wie diejenigen, man die, wie man das
naja, fördert man noch diejenigen,
genau, sorry, ich habe die Frage vergessen.
Eigentlich blocken?
Genau, du musst erstmal erklären, warum müssen wir ein paar Dinge anders machen? Warum ist es heute wichtiger, dass wir nicht einen Infight haben von National Geographic gegen Geo oder sowas? Ja, das hatten wir früher. Warum ist es vielleicht wichtiger, dass wir diese Energie nach draußen lenken? Oder warum, ja, oder das reicht eigentlich, um das vielleicht zu erläutern. Und darüber musst du permanent reden. Das ist das Erste. Und ich glaube, dann gibt es ganz viele Menschen, wenn du denen das erklärst, in normaler Sprache, verständlich mit Subjekt, Prädikat, Objekt und so, wie man es einem auch irgendwie, nicht so ein dusseliger Jargon, sondern so, wie ich auch möchte, dass jemand mit mir spricht und auch Fragen zulässt, dann finde ich, haben wir die Erfahrung gemacht, dass du an vielen Stellen auch Menschen, von denen du sagst, oh, die haben es echt nicht kapiert und kapieren es nie, eben dann doch zu Veränderung führt. Und dann gibt es auch solche, das muss man einfach sagen, wo du sagst, okay, das passt halt da nicht, aber dann müssen wir auch klare Entscheidungen treffen, dann müssen wir halt sagen, dann passen wir vielleicht als Haus ganz grundsätzlich nicht zueinander. Das gehört außerdem auch mit dazu. So ist es.
Wir machen eine kurze Pause, um einen weiteren Partner dieser Episode vorzustellen, und das ist Grover. Und Grover gibt dir die Freiheit und Flexibilität, Hightech-Produkte, statt kaufen zu müssen, einfach monatlich zu mieten. Falls du zum Beispiel das neueste Notebook, das neueste Smartphone, neue Bluetooth-Kopfhörer oder eine neue Fotokamera brauchst und nicht direkt für den vollen Preis kaufen möchtest, kannst du mit Grover ganz einfach und flexibel und ohne Kaution diese Geräte einfach mieten. Und es funktioniert alles ganz einfach. Du kannst auf grover.com dein Wunschprodukt auswählen und die Mindestlaufzeit, die am besten zu dir passt. Je länger die Laufzeit, desto günstiger wird der monatliche Mietpreis. Und die Miete startet, sobald dein Produkt bei dir ist. Falls dem Gerät etwas zustößt, das kann ja mal passieren, übernimmt Grover 90% der Reparaturkosten. Und falls du monatlich weniger zahlen möchtest, dann kannst du deine Miete jederzeit einfach verlängern. Besonders cool an Grover finden wir auch, dass durch das Mieten weniger E-Müll generiert wird und dass man über die neueste Technik verfügen kann, ohne immer wieder die neuesten Geräte direkt kaufen zu müssen. Das hilft definitiv, etwas bewusster zu konsumieren und auch etwas bewusster zu nutzen. Probiert's mal aus, wir würden uns freuen, denn als Hörerin oder Hörer des Role Models Podcasts erhältst du auf deinen ersten Einkauf 50% Rabatt mit dem Rabattcode ROLEMODELS50. 50% mit dem Rabattcode ROLEMODELS50, das finden wir mal ein richtig cooles Angebot, das gültig ist für euren ersten Einkauf bzw. eurer ersten Miete. Wir danken euch fürs Ausprobieren, vielen Dank an Grover für die Unterstützung und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Ich will jetzt ein bisschen mal auf den persönlichen Weg und die persönliche Rolle eingehen. Medienfrau des Jahres, Medienmanagerin des Jahres. Sind Sie sich der Vorbildfunktion für viele Frauen, die in der Medienbranche arbeiten, bewusst?
Oh Gott.
Und die Anschlussfrage, wie geht man mit dieser Rolle um, wenn man von jungen Frauen gefragt wird, ja, wie kann ich mich eigentlich in einem Unternehmen profilieren? Wie kann ich im Prinzip nach dem fragen oder für das oder das verlangen, was mir zusteht? Also zum einen die Vorbildfunktion und zum anderen auch ihre Interaktion mit jungen Frauen, die sich diese Frage stellen.
Also zu der Vorbildfunktion, da bin ich ja irgendwie ganz vorsichtig.
Wir haben sehr wenige Frauen in der Medienbranche.
Genau, okay. Vielleicht ist es so, aber also so sehe ich mich nicht. Aber was ich schon tue, ich fühle mich verantwortlich. Das sagen Sie ja zu Recht. Wir haben natürlich viel zu wenig Frauen in Führungspositionen in der deutschen Wirtschaft. Das ist ja weiterhin ein Trauerspiel, muss man ja sagen. Und deshalb ist klar, dass auch Menschen anders auf mich gucken. Das verstehe ich. Und dann finde ich es wirklich als meine Verantwortung, dass ich vor allen Dingen in unserem eigenen Haus zeige, dass wir Dinge anders machen können. Wir haben also die Hälfte unserer Chefredakteure sind Frauen, die Hälfte unserer Führungskräfte sind Frauen. Und diese guten Frauen ziehen eben auch gute Männer an. Aber das ist meine Aufgabe, sich darum zu kümmern. Und da kann ich mir keinen schlanken Fuß machen. Und da spüre ich wirklich auch Last ist zu viel, aber eine Verantwortung. So. Und was war der zweite Teil der Frage? Der war irgendwie schwieriger, den versuche ich gerade zu ignorieren.
Der zweite Teil der Frage bezog sich darauf, wenn Sie angesprochen werden und nach Ratschlägen gefragt werden, wie man sich sozusagen positioniert, beziehungsweise wie man den Weg durch die unterschiedlichsten Unternehmensstrukturen schafft.
Gut, also das ist so, wenn ich mich dann selbst reden höre, denke ich jetzt, ich will jetzt hier nicht Plattitüden von mir geben, die man irgendwie immer hört, aber natürlich hat es was damit zu tun, dass ich mir selbst Dinge zutraue, dass ich mir selbst nicht dreimal frage, kann ich das, sondern einfach sage, ja, nun, warum soll ich es denn nicht können? Ich lerne das. Wenn ich meinen Weg angucke, was habe ich denn um Gottes Namen gelernt? Auch jetzt, in den letzten 3-4 Jahren, was lerne ich wirklich permanent? Und ich lerne ja die Dinge, indem ich zuhöre und irgendwo bin, in Interaktion, aber auch indem ich Dinge ausprobiere. Und das kann ich natürlich nur allen Frauen empfehlen. So, und das Zweite ist, klar musst du auch hier schreien. Also du musst schon sagen, huhu, mich gibt es. Und das natürlich in einem Ton machen und in einer Form machen, dass auch ein Chef, wir haben alle irgendwie, es gibt ja meistens nur noch jemanden über einem, dass der davon nicht genervt ist, sondern dass man sich daran erinnert, der oder die sucht ja auch immer nur Leute, die einem Probleme lösen und Dinge machen für einen, besser machen. Und das darf man nicht vergessen.
Gibt es Menschen im professionellen Umfeld, die Sie immer wieder als Sounding Board zu Rat oder anrufen, wenn es irgendwie schwierig ist?
Nee.
Oder machen Sie das mit sich selbst aus?
Also grundsätzlich bin ich ein Ratsucher, von der Persönlichkeit her.
Woher wissen Sie das?
Auch wenn ich so drauf gucke, wie ich selbst Entscheidungen treffe, ich treffe immer bessere Entscheidungen, wenn ich im Kreis mit Menschen über Dinge rede. Es gibt ja so Menschen, die sozusagen für sich selbst, kommt der Heilige Geist über dich und dann triffst du eine Entscheidung. Und dann gibt es solche, die eher in der Interaktion auch ihre Gedanken verfertigen. Und zu denen gehöre ich eher. Insofern habe ich eigentlich immer viele Leute um mich herum. Aber ich habe nicht so irgendwie 1, 2, 3 Gestalten, wo ich jetzt hingehe und sage, ich habe jetzt einen ganz brisanten Moment. Was mache ich damit? Aber grundsätzlich glaube ich, dass eine gewisse Grundoffenheit einem gut tut, wenn man irgendwas hinkriegen will.
Und vor allem, was Sie auch schon gesagt haben, wenn man Fragen stellt.
Genau.
Also wenn man die
richtigen man fragt, ob man den Podcast zusammen macht.
Genau.
Ja, richtig. Genau. Gell?
Ja. Wir stellen immer zwei Standardfragen, weil wir großen Spaß daran haben, diese Antworten auch miteinander zu vergleichen. Und die erste Frage ist, wenn wir Sie, das ist keine Serviette.
Nee, alles gut.
Wenn wir Sie jetzt mit 14, 15, 16 treffen würden, welchen Rat würden Sie sich geben auf den Weg? Sie können auch gerne Kontext geben, wie Sie damals mit 14, 15, 16 waren.
Okay, da kann ich ein bisschen ausholen. Ich komme aus einem reinen eine Ärztefamilie. Bei mir waren Oma, Opa, Vater, Mutter waren irgendwie alles Ärzte. Ich auch noch Einzelkind. Das ist natürlich ein totales Desaster. Also es lag ja irgendwie nahe, dass ich Medizin studieren würde. Ich hatte auch ein ordentliches Abi gemacht. Also mir standen wirklich viele Wege offen und habe mich dann aber entschieden, das zu machen, was mir wirklich Spaß macht. Ich habe Geschichte und Politik studiert. Dann noch ein bisschen VWL und Jura im Nebenfach, damit es nicht so ganz gruselig klang sozusagen. Aber ich habe das gemacht, was mich interessierte und was mir Spaß machte und war dann darin auch gut, weil es mich interessierte, weil es mir Spaß machte. Und diesen Rat kann ich nur wirklich jedem mit auf den Weg geben. Es hilft, glaube ich, überhaupt nichts, Zeug zu machen, von dem man sich am Ende des Tages fragt, mache ich das jetzt nur wegen der Karriere oder weshalb mache ich denn das? Das ist ja, also wenn es einen einfach nicht berührt, nicht bewegt, das geht in die Hose. Und das würde ich jedem, auch jungen Menschen, immer auf den Weg geben, auf das zu hören, was du wirklich willst oder dem nachzugehen.
Ja. Wir haben ja heute
und dann würde ich aber auch noch raten, an sich an einigen Stellen auch locker zu machen. Wenn ich mir denke, mein Gott, habe ich mir ins Hemd gemacht bei solchen Fragen wie nennt man das heute eigentlich? Was für einen Leistungskurs nehme ich? Heißt das heute immer noch so? Ja, okay. Jesus. Kinder sind noch ganz klein, deshalb ich bin im Moment erste Klasse. Wir sind noch bei ganz
weit weg vom Leistungskurs.
Genau, wir versuchen.
Welchen Leistungskurs haben Sie denn genommen?
Ja, ich habe
Geschichte und
genau, natürlich. das waren dann meine Fächer. Aber ich dachte, oh, geht jetzt meine Zukunft flöten, weil ich nicht Mathe und whatever, weiß nicht, was hat man noch studiert oder Latein als Leistungskurs genommen, also irgendwas Hartes. Und wirklich, mein Gott, war ich, habe ich mir ins Hemd gemacht. Das ist alles so lächerlich heute, muss ich wirklich sagen. Also die Dinge kommen sowieso ganz anders, als man denkt.
Wir haben heute sehr viele beeindruckende und auch zum Teil motivierende, zum Teil aber auch eher schockierende Statistiken gesehen, wie es um die Gleichstellung und Gleichberechtigung auch in Deutschland steht.
Ja, da haben wir echt noch einen Weg zu gehen.
Ja, manchmal denkt man so, wo sind wir eigentlich? Es ist 2019 und wir reden immer noch über diese Zahlen und irgendwie bewegt sich gar nichts. Oder es ist sogar rückwirkend, wenn man in der neuesten Albright-Studie sieht, dass es nur 0% Zielvorgabe gibt für manche Unternehmen, selbst jüngere Unternehmen.
Das ist so peinlich, ich kann es gar nicht deutlicher sagen.
Man kann gar nicht genug den Kopf schütteln. Aber jetzt ist ja die Frage, und darüber machen wir uns ja, glaube ich, auch alle Gedanken, wo ist denn die Stellschraube? Also wie kann man diese Zahlen, und wenn es nur Zahlen sind, und da hängen natürlich dann die Personen dran, aber wie kann man diese Zahlen verändern und wirklich einen Unterschied machen?
Ich stelle mir jetzt dauernd diese Riesenfragen.
Ja.
Also die sind wirklich gewaltig. Also erstmal Dinge transparent machen. Die Pein muss einfach größer sein. Es muss ein Unternehmen, dass man sich überhaupt heute noch traut, solche 0%-Quoten also überhaupt zu dokumentieren, das können wir irgendwie ja nicht zulassen. Wir müssen darüber sprechen, die wirklich an den Pranger stellen. Und genauso finde ich es genau richtig, wenn Herr Seehofer sein neues Team da vorstellt und diese Grusel-Kombo von irgendwie, also Entschuldigung, ich will keinem dieser Herren zu nahe treten, aber Grusel-Kombo im Sinne von Mischung oder eben Nicht-Mischung, die waren alle gleich, mit den gleichen Anzügen.
Ja. Die Krawattenfarbe hat sich unterschieden.
Das finde ich genau richtig, dass das ein Minister sowas von um die Ohren geschlagen wird. Und genauso, ihr hattet heute Ursula von der Leyen auf der Bühne. Ich weiß noch genau, wie Ursula von der Leyen, die hat einen Unterschied in meinem Leben gemacht, das will ich mal sagen. Als ich war irgendwie, was war ich denn, Verlagsleiter und Verlagsgeschäftsführerin oder sowas bei Gruner und Jahr. Und Frau von der Leyen hat die 30%-Quote in einem Interview gefordert, weil sie irgendwann auch leid war, als sie noch Ministerin für Frauen, Familie etc. war. Und das führte zu einem Spiegelgespräch und das Spiegelgespräch landete auf dem Titel. Und das war der Moment, wo auch bei uns im eigenen Haus die echte Hyperventilation entstand. Plötzlich dachte ich mir, wir müssen auch was tun. Und oh Gott, oh Gott. Das war der Moment, wo ich dachte, okay, ich verstehe, auch wenn man Dinge wie Quote gar nicht so sehr umarmen will und es einem erstmal per se fremd ist. Aber ich verstehe, wir müssen Dinge sanktionieren. Wir müssen sie deutlich machen. Wir müssen sie wirklich wollen und wir müssen auch andere verpflichten. Das war für mich der Moment, wo ich verstanden habe, wie auch Politik in dieser Art funktioniert. Und auch das muss sein. Aber es gibt wirklich zu viel Gruselgeschichten noch.
Das heißt, der Schmerz und die Sanktionen sind noch nicht groß genug.
Ja, also richtig. Und gleich natürlich finde ich auch, die guten Beispiele, die wir haben, müssen wir schon weiter hochheben. Das finde ich richtig. Ehrlicherweise bin ich auch deshalb hier unter anderem. Ich finde, es darf man auch wissen, dass Unternehmen, die von einer Frau geleitet werden, andere Unternehmen sind. Das finde ich nichts Peinliches, sondern das finde ich was Gutes. Und darüber sollen wir auch untereinander sprechen. Und da finde ich, wenn ich so auch auf die letzten Jahre gucke, ich sehe gerade Hauke Stars hier und so, wir begegnen uns an so vielen Stellen und es hat sich einfach ein Kreis von Frauen gebildet, die auch gut übereinander reden und die darauf aufmerksam machen, wenn an anderer Stelle was gut läuft. Und diese Solidarität, finde ich, ist in dieser Intensität neu und die kann ich nur weiter befördern und uns untereinander Mut machen. Und nochmal, hier geht es nicht darum, irgendwelche Männer schlecht zu machen. Ich war jetzt vielleicht ein bisschen hart, was das arme Seehofer-Team da angeht, aber es geht ja auch darum, wenn ich auf unser Haus gucke, wir haben so tolle Männer. Ich muss das wirklich sagen, wir haben tolle Männer, mit denen ich moderne Männer. Und das sind alles Jungs und Kerls, die in einem Haus arbeiten wollen, wo du einfach einen inspirierten, geistreichen, intelligenten, anständigen Umgang hast. Und das gehört dazu, dass du dann einfach diverse Geschlechter unter anderem unterwegs hast. Ich hatte gerade so eine hübsche Gelegenheit vor ein paar Tagen, wie kann ich das jetzt schildern, ohne dass ich jetzt die Person zu deutlich klar mache, aber eine bedeutende weibliche Führungskraft in unserem Haus, die einfach einen Bombenjob macht. Bombenjob macht. Ihr Chef, unser COO, ein Mann, spricht mit ihr und merkt, dass sie Teilzeit hat. Irgendwie war uns das gar nicht klar. Und dann sagt Olli, also mein Kollege, sagt, sag mal, ja, das, nee, den Namen kann ich jetzt nicht sagen, Lisa, warum bist du bescheuert? Warum machst du denn das? Du arbeitest doch sowieso 150%. Ist doch völlig egal. Bitte, du machst jetzt Vollzeit. Und da finde ich, hat er genau recht, weil wirklich in der Performance ist die so mega. Und ich finde es gut, auch solche Männer dann an der Seite zu haben, die einfach, ich will gar nicht sagen modern denken, sondern normal denken.
Ja. Die Uhr sagt gerade 000, wir sind an der Zeit.
Ach schade, jetzt laufe ich mich gerade warm.
Mann. Wir haben uns gerade warm geredet.
Ja, genau.
Das finde ich auch total doof. Die Einladung für die Verlängerung. Wir werden nicht wahrscheinlich Jochen Wegner und Christoph Arment das Wasser reichen können. Die machen ja so 6 Stunden Podcast. Aber vielleicht können wir das nochmal fortführen. Aber ich habe noch eine.
Ja, da kann ich aber, soll ich mal gerade eine schöne Geschichte dazu erzählen? Ja. Mein Mann hat gerade den Podcast mit den beiden nämlich gemacht. Und jetzt kann ich kurz was Persönliches erzählen. Ich habe das Glück, einen super modernen Mann zu haben, der einfach sehr stolz darauf ist, dass seine Frau berufstätig ist und irgendwie, also schon in den 70er Jahren Filme darüber machte, wie idiotisch es ist, dass Frauen nicht, weiß ich nicht, in Sattelschlepper fahren können oder sowas. Und selbst der ist kürzlich genau in diesem Podcast in eine Unconscious Bias Falle getappt, finde ich. Und ich dachte, Mensch, Uli, was war das denn? Es war was ganz Triviales, aber er hat darüber gesprochen, was seine Frau macht. Und war voller Stolz und sagt dann im Nebensatz, die hat einen total anstrengenden Beruf. Und da dachte ich danach, sag mal, das würdest du doch nie bei einem Mann sagen, wenn du irgendwie ein großes Unternehmen verantwortest, erstmal als Nebensatz, das ist total anstrengend. Was ist das denn? Und wirklich, das hat mein lieber Mann, dem kann ich nun wirklich überhaupt keinen Vorwurf da machen, aber selbst der ist Teil unserer Gesellschaft. Und da haben wir, glaube ich, überall noch, ja. Überall noch was zu tun.
Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich meine letzte Frage, ja, aber die müssen,
voller Trick, oder?
Die müssen wir noch einbinden, wie ich die anschließen soll. Weil wir fragen unsere Gäste immer nach einer Frage, die sie dem nächsten Gast stellen wollen, ohne zu wissen, wer das nächste Mal bei uns im Podcast oder auf der Bühne sitzt. Und wir haben vor einiger Zeit Kascha Mohl Wolf getroffen und sie hat die Frage gestellt, ohne zu wissen, dass wir jetzt heute hier sprechen. Wer wollten Sie sein, als Sie klein waren und wer sind Sie jetzt als Mensch? Eine philosophische Frage in unter 30 Sekunden zu beantworten.
Also wer ich sein wollte und wer ich war, ich wollte irgendwie tatsächlich Truckerfahrer und sowas werden. Das war so meine Welt. Also ja, heute, wer bin ich denn heute? Ich versuche, jemand zu sein, der in einem großen Kontext, im Teil unserer Gesellschaft irgendwie das macht, was sie macht, halbwegs gut zu machen. Also irgendwie so, dass wenn es irgendwann mal vorbei ist, man sagt, das hat die jetzt ganz okay gemacht. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass wir alle Menschen in massiver Entwicklung sind. Wenn ich wirklich nur mein kleines Leben in den letzten Jahren angucke, wie man sich auch persönlich weiterentwickelt hat. Und ich wünsche mir, dass das auch so weitergeht. Ich habe gerade mit großem Vergnügen im letzten halben Jahr, war das oder vor einem halben Jahr, die Biografie von Michelle Obama gelesen, die ich wirklich weiterhin sehr empfehlen kann, die unser Haus, also Bertelsmann, publiziert hat. Mit drei. Oh, ist vorbei? Okay, egal. Soll ich noch kurz erzählen? 3 Chapter. Becoming Me, das erste Chapter. Becoming Us. Wie führt man zusammen mit ihrem, wie findet man sich in diesem Fall als Paar? Und dann Becoming More. Was hat die Chance, die sie bekommen hat, aus dieser Frau gemacht, aber wie hat sie auch die Chance genutzt? Und das finde ich, was ich mir wünsche, was ich hoffe, mich auch in meinem kleinen Leben begleiten wird.
Eine tolle Antwort. Und jetzt kommt die letzte Frage. Welche Frage würden Sie stellen?
Ich mache es ganz einfach. Mit wem hättest du Lust, einen ganzen Abend zu verbringen?
Super Frage. Dankeschön, Julia Jäkel. Vielen Dank.
Vielen Dank an Julia Jäkel und danke euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört doch mal rein in die Folgen mit der Unternehmerin Franzi von Hardenberg oder vielleicht dem Siemens-Vorstandsmitglied Janina Kugel. Sie ist dort Chief Human Resources Officer. Wir wünschen uns natürlich, dass noch mehr Leute wie ihr diesen Podcast hört. Deswegen würden wir uns riesig freuen, wenn du kurz auf iTunes, bei Apple Podcasts oder im iTunes Store den Role Models Podcast findest, dort eine kurze Rezension schreibst und vielleicht uns 4 oder 5 Sternchen gibst, falls dir dieser Podcast gefällt. Vielen Dank dafür, vielen Dank für die Unterstützung, vielen Dank an unsere Partner für diese Folge, Schieß Mercedes und Grover. Uns findet ihr auf Social Media. Wir sind besonders auf Instagram aktiv, @_RoleModels und auf Twitter, @RoleModels. Wir freuen uns immer wieder, von euch zu hören und wenn ihr diese Episode mit einer Freundin oder mit einem Freund teilt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns, wie gesagt, jetzt in eine kleine Sommerpause. Wir hören uns Ende August wieder mit neuen Episoden mit inspirierenden Frauen. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute im Namen von Isa und von mir alles Gute. Genießt den Sommer.